Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht hat das neue Wahlrecht gekippt. Die Karlsruher Richter erklärten zentrale Bestimmungen der von Union und FDP durchgesetzten Reform für verfassungswidrig und ließen keine Übergangsfrist zu. Damit gibt es derzeit kein gültiges Wahlgesetz. SPD, Grüne und mehr als 3000 Bürger hatten gegen die Novelle geklagt. Eine Neuregelung muss nun spätestens bis zur Bundestagswahl in gut einem Jahr erfolgen.
Es ist eine deutliche Niederlage für die Bundesregierung. Das Verfassungsgericht hat gesprochen, zentrale Elemente des Wahlrechts verstoßen gegen die Grundsätze der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl. Bei der Bundestagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme entscheidet man sich für eine Partei. Nach dem Auszählen steht fest, wie viele Sitze welcher Partei im Bundestag zustehen müssten. Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten aus seinem Wahlkreis direkt in den Bundestag. Stehen einer Partei nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zum Beispiel 215 Sitze im Bundestag zu, hat sie aber in verschiedenen Bundesländern beispielsweise insgesamt 24 mehr Direktmandate errungen, kommen die sogenannten Überhangmandate hinzu. Dies führt dazu, dass eine Wählerstimme unterschiedlich viel zählt. Das darf aber nur in engen Grenzen so sein, urteilten die Verfassungshüter heute. Ohne einen Ausgleich für die anderen Parteien darf es zukünftig höchstens 15 Überhangmandate geben. Und auch das sogenannte negative Stimmgewicht, durch das in bestimmten Konstellationen ein Mehr an Stimmen für eine Partei zu weniger Mandaten für diese führen kann, darf nicht sein.
Angesichts der überaus zahlreichen Möglichkeiten und Varianten, unter Einhaltung der Gewährleistung des Grundgesetzes ein neues Wahlrecht zu kreieren, ist es primär Aufgabe der Politik, der Parteien und des Parlaments, hier tätig zu werden.
Gegen die Stimmen der Opposition hatte die Regierung das neue Wahlrecht eingeführt. Nach dem Urteil heute muss man sich jetzt schnell auf ein verfassungsgemäßes Wahlrecht einigen.
Die Opposition wertete die Entscheidung der Karlsruher Richter als schwere Niederlage für die Regierungsparteien. Schwarz-Gelb sei mit dem Versuch gescheitert, im Alleingang ein neues Wahlrecht durchzusetzen. Bundestagspräsident Lammert mahnte eine einvernehmliche Lösung an. Union und FDP zeigten sich gesprächsbereit.
Die Jugendlichen werden es vielleicht gar nicht gewusst haben. Der Tag, an dem sie den Bundestag besuchen, ist für das Parlament trotz Sommerpause von zentraler Bedeutung. Das Wahlrecht, das hier beschlossen wurde, ist seit heute Makulatur, das Gesetz von Union und FDP, gekippt. Die Opposition fühlt sich auf ganzer Linie bestätigt und freut sich über die Entscheidung.
Dies ist ein guter Tag für die Demokratie. Der Versuch von Frau Merkel und der Regierungsmehrheit in Berlin, das Wahlrecht für die eigene Mehrheitssicherung zu missbrauchen, ist gescheitert.
Die Vorschläge von Schwarz-Gelb, die gehören jetzt der Vergangenheit an. Wir müssen neu anfangen. Wir haben Vorschläge dazu gemacht, die mit diesem Urteil auch kompatibel wären.
Die Regierungskoalition war bis zuletzt von ihrem Gesetz überzeugt. Nun heißt es nacharbeiten, gemeinsam mit den anderen Fraktionen.
Das Gericht erwartet offenkundig, dass alle Fraktionen sich beteiligen. Und das bedeutet wie immer wechselseitiges Aufeinanderzugehen. Und ich hoffe, dass sowohl bei Koalition als auch bei Opposition die Bereitschaft jetzt gewachsen ist.
Der Präsident des Bundestages sieht durchaus Anlass zur Selbstkritik und empfiehlt nun dringend eine einvernehmliche Lösung.
Weil auf diesem Wege am überzeugendsten der Anschein vermieden werden kann, dass durch diese oder jene Art von Regelung eine Begünstigung oder Benachteiligung einzelner Parteien oder Kandidaten erfolgen könne oder solle.
Direkt nach der Sommerpause soll es erste Gespräche geben. Das Parlament dürfte den Warnschuss aus Karlsruhe gehört haben. Noch einmal beim Wahlrecht daneben liegen, das kann es sich nicht erlauben. Alle Fraktionen wollen nun an einer gemeinsamen Lösung mitarbeiten. Die muss schnell kommen und muss dabei auch gründlich sein. Bis dahin allerdings steht Deutschland ohne gültiges Wahlrecht da.
Die türkische Regierung zieht Konsequenzen aus dem Konflikt in Syrien. Nach Überfällen auf Grenzposten und Lastwagen schloss sie die Übergänge zum Nachbarland. Türkische Staatsbürger dürfen aus Sicherheitsgründen nur noch in Ausnahmefällen passieren. Auch Lastwagen mit Handelsgütern benötigen Sondergenehmigungen. Flüchtlingen stehen die Grenzübergänge aber weiterhin offen. In Syrien wurde auch heute wieder heftig gekämpft. Die Vereinten Nationen zogen inzwischen die Hälfte ihrer Beobachter ab. Im Zusammenhang mit der Euro-Schuldenkrise hat die US-Ratingagentur Moody's Deutschland weiter im Visier. Ebenso wie für den Bund stuft die Agentur nun auch die Aussichten für die Kreditwürdigkeit einiger Länder negativ ein. Unter ihnen sind Bayern und Baden-Württemberg. Auch hier wird auf das ungewisse Ausmaß weiterer Krisenhilfen verwiesen und auf die enge Verflechtung der Finanzen von Bund und Ländern in Deutschland. Ein düsteres Bild der Krisenfolgen zeichnen auch führende europäische Wirtschaftsexperten. Zu ihnen gehören die deutschen Wirtschaftsweisen Bofinger und Feld. In einem Gutachten warnen sie, Europa steuere auf eine Katastrophe zu, die nur mit raschen Reformen abzuwenden sei. Zur Entlastung der Krisenländer schlagen die Ökonomen vor, deren Schulden in einen Tilgungsfonds auszulagern.
Noch geht es der deutschen Wirtschaft gut, aber 17 namhafte europäische Volkswirte sehen eine wirtschaftliche Katastrophe auf Europa zukommen. Daher müsse das Währungs- und Finanzsystem schnell und grundlegend reformiert werden. Das gehe aber nur gemeinsam mit allen 17 Ländern der Eurozone.
Das Ergebnis des Gutachtens ist, dass die Euro-Krise an einem Punkt angelangt ist, wo die Krise wirklich außer Kontrolle zu geraten droht. Wir sehen, dass sich die Wirtschaft in den Problemländern immer mehr verschlechtert. Wir sehen, dass das auch deutliche Spuren auf die deutsche Wirtschaft hinterlässt.
Die Forderungen des Gutachtens decken sich weitgehend mit den Vorstellungen der Bundesregierung. Allerdings schlagen die Ökonomen einen Schuldentilgungspakt vor, eine Auslagerung eines Teils der Schulden in einen Fonds auf begrenzte Zeit. Widerspruch von Seiten der Regierung.
Aus verfassungsrechtlichen Gründen konnte die Bundesregierung diesem Fonds bisher nichts abgewinnen und wenn irgendjemand einen Vorschlag macht, so etwas verfassungsgemäß hinzukriegen, dann kann er diesen Vorschlag machen und er wird sicherlich geprüft.
Bei den Grünen sieht man das ganz anders.
Da irrt die Bundesregierung. Man kann diesen Schuldentilgungsfonds auf die gleiche Rechtsgrundlage stellen wie den europäischen Stabilitätsmechanismus. Das war verfassungsrechtlich zulässig, jedenfalls nach Auffassung der Bundesregierung. Ich glaube auch, dass das Bundesverfassungsgericht das bestätigen wird.
Die Zeit dränge, sagen die Wissenschaftler und mahnen die Politiker zu handeln. Man dürfe nicht den Sommer verstreichen lassen. Ein Abwarten bis in den Herbst könne fatale Folgen haben, auch für Deutschland.
Zu den hochverschuldeten Krisenländern in der Eurozone gehört Portugal. Im Gegenzug für Hilfen aus dem Rettungsschirm hat sich die Regierung in Lissabon zu einem strikten Sparkurs verpflichtet und sieht sich dabei auf gutem Weg. Nach Zahlen aus dem ersten Halbjahr konnte das Haushaltsdefizit deutlich heruntergefahren werden.
Ein Wachstumsmotor, das ist die Exportwirtschaft. Es läuft gut, so wie in dieser Fabrik in Marinha Grande. Erfolge zeigt auch der harte Sparkurs, den Portugal eingeschlagen hat. Ministerpräsident Passos Coelho will auch nicht davon abweichen. Wenn wir irgendwann Wahlen verlieren müssen, um das Land zu retten, dann sage ich zur Hölle mit den Wahlen. Was zählt, ist unser Land, sagte er zu Wochenbeginn. Portugal hat getan, was andere Krisenstaaten erst noch in Angriff nehmen müssen. Eisern gespart und seinen Bürgern eine Menge zugemutet. Die Regierung hat Gehälter und Renten gekürzt, sie hat Steuern erhöht, den Kündigungsschutz gelockert, den Mindestlohn gesenkt und Feiertage gestrichen. Die Einnahmen gesteigert, die Ausgaben gesenkt, das ist gut für den Staat, aber die Menschen ächzen unter der Last. Wir sind an dem Punkt, an dem die Leute kein Geld mehr haben, um essen zu gehen und Ferien zu machen, sagt der Restaurantbesitzer. Und alles wird jeden Tag teurer. Die Leute geben nichts mehr aus, die Wirtschaft ist weiter in der Rezession. Kein Wunder also, dass auch die Arbeitslosenzahlen steigen. Im ersten Quartal 2011 waren 688.000 Menschen arbeitslos. Im ersten Quartal 2012 waren es 819.000. Die Quote stieg von 12,4 auf 14,9%. Dringend nötig also ist ein Strukturwandel, der die Wirtschaft auf ein stabiles Fundament stellt. Portugal hat noch einen langen Weg aus der Krise vor sich.
Die EU-Kommission dringt auf Konsequenzen aus dem Skandal um Zinsmanipulationen. Per Gesetz will sie die EU-Länder verpflichten, solche Betrügereien unter Strafe zu stellen. Justizkommissarin Reding sagte, Banken dürften nicht länger wie korrupte Casino-Händler die Ersparnisse und Anlagen ihrer Kunden verzocken. Großbanken hatten über Jahre den sogenannten LIBOR-Satz zum eigenen Vorteil verzerrt. Er ist die Basis für weltweite Finanzgeschäfte. Auch die Zinsen für Verbraucherkredite hängen von ihm ab.
In Frankreich haben Angestellte des Autobauers Peugeot Citroën gegen den geplanten Abbau von 8.000 Stellen demonstriert. Der Konzern gab heute bekannt, dass er im ersten Halbjahr 819 Millionen Euro Verlust eingefahren hat. Premierminister Ayrault kündigte derweil einen Hilfsplan an, mit dem die sozialistische Regierung die heimische Autoindustrie stützen will. So sollen die Prämien für den Kauf von Hybrid- und Elektrofahrzeugen drastisch erhöht werden.
Der Bundesgerichtshof stärkt die Rechte von Kunden bei der Kündigung von Lebensversicherungen. Bisher zogen Versicherungen Kosten wie Provisionen für Vermittler bereits von den ersten bezahlten Beiträgen ab. Bei vorzeitiger Kündigung erhielten Kunden nur einen geringen Teil des einbezahlten Geldes zurück. Der Bundesgerichtshof erklärte solche Vertragsklauseln für unwirksam. Dies sei eine unangemessene Benachteiligung, so die Begründung.
Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf müssen sich von heute an 4 mutmaßliche Al-Qaida-Terroristen verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Die sogenannte Düsseldorfer Zelle soll einen Anschlag in Deutschland geplant haben. Die 4 Männer waren im vergangenen Jahr in Düsseldorf und Bochum festgenommen worden. Als Anführer der Gruppe gilt ein 31-jähriger Marokkaner. Die 3 anderen Angeklagten stammen aus Nordrhein-Westfalen.
In Bayreuth sind am Abend die Richard-Wagner-Festspiele eröffnet worden, mit viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zum Auftakt wird die Oper Der fliegende Holländer gezeigt. Die Hauptrolle war erst vor einigen Tagen neu besetzt worden, da der russische Sänger Nikitin diesen Part wegen einer umstrittenen Tätowierung wieder abgegeben hatte.
In diesem Jahr sind Angela Merkel und all die anderen Premierengäste in Bayreuth wohl besonders gespannt auf die Neuinszenierung. Eigentlich hätte Jewgeni Nikitin heute als fliegender Holländer auf der Bühne stehen sollen. Doch dann tauchte dieses Video aus dem Jahr 2007 auf. Es zeigt den russischen Sänger mit kahlgeschorenem Schädel und einer großen Hakenkreuz-Tätowierung auf der rechten Brust. Nach einem Gespräch mit der Festspielleitung über das Tattoo reist Nikitin ab. 4 Tage vor der Premiere standen die Festspiele ohne Hauptdarsteller da.
Er selbst wollte es hier nicht mehr singen. Er wollte es nicht mehr singen hier.
Die Festspiele geben sich in diesem Jahr verschlossen. Kamerateams sind bei der Pressekonferenz nicht zugelassen. In dem von der Festspielleitung zur Verfügung gestellten Material fehlen einige Passagen, in denen Journalisten Fragen zum Fall Nikitin stellen. Der Skandal kommt der Festspielleitung ungelegen, lenkt er doch das öffentliche Interesse wieder einmal auf die tiefbraune Vergangenheit des Grünen Hügels. Noch immer ist unklar, wie weit die Verstrickungen des Hauses Wagner mit dem Nationalsozialismus tatsächlich reichen.
Mit Sicherheit hat Bayreuth immer noch ein Problem mit seiner Geschichte, denn ich glaube, die Geschichte wurde nie wirklich aufgearbeitet.
Zur Stunde steht Samuel Jonas, fliegender Holländer, auf der Bühne. Der Südkoreaner ist kurzfristig für Jewgeni Nikitin eingesprungen. Statt der üblichen 6 Wochen hatte er gerade einmal 3 Tage Zeit, um sich auf die Rolle vorzubereiten.
Die Schauspielerin Susanne Lothar ist tot. Dies gab der Anwalt der Familie am Abend bekannt. Sie wurde 51 Jahre alt. Lothar hatte als Theater-, Fernseh- und Filmdarstellerin Erfolg. Bekannt wurde sie Ende der 80er Jahre durch Theaterinszenierungen von Peter Zadek. Sie spielte unter anderem im Theaterstück Lulu und in den Kinofilmen Der Vorleser und Wer, wenn nicht wir. Robin Dutt wird neuer Sportdirektor des Deutschen Fußballbundes. Der 47-Jährige folgt auf Matthias Sammer, der zum FC Bayern München wechselte. Dutt war zuletzt Cheftrainer von Bayer Leverkusen. Seine Arbeit beim DFB beginnt am 1. August. Er ist für Jugendarbeit und Trainerausbildung zuständig.
In 2 Tagen werden die Olympischen Spiele in London offiziell eröffnet. Seit heute ist klar, die Rekordhockeyspielerin Natascha Keller wird am Freitag die deutsche Fahne tragen. Die Athleten ins Stadion zu führen, sei das i-Tüpfelchen ihrer Karriere, freute sich Keller. Größter sportlicher Erfolg der Berlinerin war bislang die Goldmedaille 2004 in Athen.
Die Lottozahlen: 2, 8, 13, 25, 44, 45, Zusatzzahl 6, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 7, 1, 3, 6, 4, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 3, 1, 1, 3, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun noch die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 26. Juli.
Das Tief, das sich heute vorübergehend im Südosten Deutschlands bemerkbar macht und dort örtlich für unwetterartige Gewitter sorgt, zieht ab. Somit setzt sich bei uns morgen größtenteils das sonnenscheinreiche Wetter fort. Auch in der Nacht muss im Südosten noch mit ein paar Schauern und Gewittern gerechnet werden, die aber immer seltener werden. Sonst ist es meist klar. Am Tag ist es oft sonnig, nur hier und da zeigen sich Wolken und es bleibt meist trocken. Vom Südosten bis in die Mitte können sich vor allem über dem Bergland einzelne Schauer und Gewitter bilden. Der Wind wird meist schwach aus Nord, an den Küsten mäßiger Wind. In der Nacht 20 Grad an der Spree, 13 Grad im Allgäu. Am Tag dann 22 Grad an der Nordsee und 33 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Der Freitag beginnt sonnig, später kommen vor allem im Westen und Nordwesten einige unwetterartige Gewitter auf. Am Samstag eine Mischung aus Sonne, Wolken und Gewitterschauern, die dann vor allem in der Südosthälfte unwetterartig ausfallen. Ähnlich wechselhaft verläuft der Sonntag.
Um 22.25 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Wir erklären, was das Richterurteil zum Wahlrecht für Schwarz-Gelb bedeutet und zeigen, wie die Regierung in Frankreich die Autoindustrie retten will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.